Es ist die letzte Serie oder der letzte Teil der Serie, warum ich bete. Und ich wurde erinnert beim Vorbereiten dieser Predigt an eine Situation, das war nach einem Gottesdienst. Wir hatten ein bisschen weiter weg parkiert unsere Autos. Und wie das Männer so machen, oder die Frauen konnten noch ein wenig miteinander schwatzen und Kaffee trinken. Und wir sind hochgelaufen und haben die Autos geholt, um unsere Frauen abzuholen. Und ich bin mit einem anderen Mann zusammengegangen, der hatte zwei Kinder. Ein Kind auf den Schultern und ein Kind an der Hand. Und wir sind so vielleicht ein Drittel des Weges gegangen. Ich würde sagen, vielleicht so 500 Meter, vielleicht 800 um das herum. Und plötzlich hat dieses Kind an der Hand gesagt, ich will auch mal auf die Schulter. Es war das Größere, oder? Und die Größeren sind da immer ein bisschen benachteiligt. Weil die Kleinen werden getragen und die Großen müssen laufen, selber gehen. Und er hat das dann so lange wiederholt, bis der Vater gesagt, gut, wir wechseln mal. Kleiner runter an die Hand, großer auf die Schulter und weiter ging's. Und wir sind vielleicht 5 Schritte gegangen und dann hat der Kleine ein Theater veranstaltet. Unglaublich. Ein Riesentheater. Ich will nicht laufen! Und er blieb stehen und dann hat der Vater mit ihm gesagt, ja, komm, wir rennen ein Stück miteinander. 10 Meter weiter.
Was will ich auf die Schulter?
Und dann hat er gesagt, komm nur bis dort vorne, siehst du, dort vorne ist ein Baum am Wegrand, bis dorthin. Und mit Mühe und Not haben sie dann die Hälfte erreicht dieses Weges und ich war nebendran, habe nichts gesagt. Hätte ich auch eins nehmen können, aber das müsste man mir dann anbieten in einer solchen Situation. Nicht, weil ich nicht gerne Kinder trage, aber einfach, weil ich finde, das ist nicht meine Sache, da zu sagen, komm, ich trage auch mal einen. Auf jeden Fall, die Hälfte, und er ist auf dem Boden gesessen, keinen Schritt weiter. Ich will wieder auf die Schulter. Das ist mir so bewusst geworden, ihr könnt die Fenster gerne wieder mal schließen, das ist mir so bewusst geworden, was für ein Unterschied das es ist, ob man auf den Schultern des Vaters sitzt oder einfach irgendwie ein bisschen in der Nähe ist und schon noch Kontakt hat zum Vater. Aber irgendwie muss man den ganzen Weg allein gehen. Es ist für mich zu einem Bild geworden von dem, was im ersten Teil dieses Predigttextes steht, nämlich die Frage, bist du ein Beschenkter, der sich trägen lässt, oder musst du dein Christsein selbst abrackern, abkämpfen, dich selbst abmühen? In der Nähe des Vaters, vielleicht in Kontakt mit dem Vater und doch allein. Auf deinen Beinen, mit deiner Kraft. Es gibt immer diese zwei Möglichkeiten im Christsein. Und ich habe gemerkt, mein Christsein ist geprägt von dieser wunderbaren Situation, dass der Geist mich treibt. Wir sind im Bibelgespräch am Dienstag auch auf diese Stelle gestoßen, im Römerbrief. Denn die der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Der Geist treibt, das heißt, nicht ich rackere mich ab, nicht ich mühe mich ab, sondern ich lasse geschehen, was Gott will. Ich gebe Gott Raum, Gottes Geist Raum und ich lasse ihn in mir machen. Und wir stehen hier jetzt eine Woche vor Pfingsten, vor diesem Fest, an dem wir gedenken, dass der Geist Gottes in einer Universalität und in einer Allgemeinheit, in einer quasi Popularität in diese Welt kam, nämlich für jeden, der will. Und ich habe mich gefragt, wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir? Möchtest du das überhaupt, dass der Geist Gottes dich treibt? Möchtest du das überhaupt, dass der Geist Gottes dich dorthin bringt, wo er möchte, dass du bist. Denn das heißt ja treiben lassen. Wir konnten diese Woche am Zürichsee Segelboote ein bisschen beobachten, oder? Und man kann ja nicht einfach an jeden beliebigen Punkt auf einmal fahren mit dem Segelboot. Manchmal muss man so ein bisschen hochkreuzen, wenn man gegen den Wind will. Aber wenn man sich vom Wind im vollen Maße treiben lässt, da muss man eigentlich nichts machen, außer, ich weiß gar nicht, ob man das Steuer halten muss. Ich weiß nur noch, auf dem Surfbrett, wenn man dann das Segel so vor sich hatte und so Vorwind fuhr, das war recht easy eigentlich. Das lief einfach, da muss man nicht kämpfen. Wenn man schon ein bisschen härter an den Wind geht, muss man ein bisschen mehr halten, mit den Füßen ein bisschen mehr Gegendruck geben. Möchten wir das überhaupt, dass der Geist Gottes uns treibt? Haben wir diesen Wunsch, diese Sehnsucht, wieder mal so richtig erfüllt zu werden mit Gottes Kraft, mit Gottes Geist? Der Text ist mitunter ein Weihnachtstext. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und das ist so klassisch Weihnachten, weil wenn der Sohn kommt, wenn Jesus in die Welt kommt, dann wird Weihnachten gefeiert, dann feiern wir dieses Fest des Geschenkeaustausches. Und es ist ja auch so, das Kommen Jesu in diese Welt ist das größte Geschenk, das wir jemals erhalten haben. Gott gefolgt vom Kommen des Heiligen Geistes. Oder vielleicht nicht mal abzuwägen, welches jetzt mehr ist. Das Kommen Gottes in diese Welt, ob durch den Sohn oder durch den Geist, das ist das ultimative Geschenk, das wir kriegen. Und Christsein heißt primär mal, Gott handelt an deinem Leben. Gott greift mitten in dein Leben hinein. Er wirkt in dich hinein. Und für das musst du das Herz eröffnen, oder? Das passiert nicht einfach so. Gott ist nicht einer, der sich die Türe aufsprengt und dann einfach mal Kopf runter und durch, sondern er sagt, komm, willst du mir die Türe öffnen? Dieses wunderbare Geschenk, Christen dürfen Beschenkte sein. Und als Beschenkte sind wir wieder wie Kinder damals. Wie Kinder, die darauf warten, etwas vom lebendigen Gott zu erhalten. Und das Gegenteil davon, und so kann man sein Christsein auch gestalten, das ist durchaus möglich, ist dieses Zwanghafte, dieses Druckartige, oder ich nenne es manchmal auch dieses Pflichtbewusste. Ich mache alles richtig. Ich versuche Gott zu gefallen in allen Wegen. Ich bin jemand, der sich abmüht, der sich abkrampft, um irgendwie das alles auf die Reihe zu kriegen. Und manchmal spüren wir das ja auch, oder? Wenn wir dann so merken, ach, ich habe in der Arbeit oder in der Schule Verpflichtungen. Ich habe in der Familie Verpflichtungen, in der Gemeinschaft, in der ich lebe mit anderen Menschen. Und ich habe auch noch, jetzt will Gott auch noch was von mir. Und dann macht man das irgendwie am Pfarrerfest, oder? Als ob der Pfarrer Gott wäre. Nein, ich will nichts von euch. Ich will, dass ihr es zulasst, dass der Geist Gottes euch treibt. Dass der Geist Gottes euch belebt. Dass euer Herz überfließt von diesem Guten, was Gott in uns hineingelegt hat. Ich habe auf dem Flyer hier zu unterst beim praktischen Zugang, ich zeige es am Schluss nochmals, die einen Flyer haben, so eine Linie gemacht, wo man einen Strich machen kann. Wo und wie ist dein Christsein gestaltet oder geprägt? Ist dein Christsein ein Pflichtchristsein, bei dem du investierst, damit du was erhältst? Und vielleicht spürst du schon, wenn man das so sagt, oder? Das ist genau das, was in unserer Kultur gang und gäbe ist. Man leistet und man erhält etwas. Und wie kommen wir auf die Welt, wenn wir leisten und leisten und leisten und nichts zurückkommt? Dann ist Gott plötzlich schwierig, oder? Sehr schwierig. Wir leisten und erhalten, das ist eigentlich die Art und Weise, wie unsere Kultur so in die Kirche in das geistliche Leben hineinschwappt. Und wenn man mal in einer anderen Kultur ist, dann merkt man, die leben ganz anders. Und dann denkt man, sind das überhaupt Christen? Und plötzlich fällt einem vielleicht auf, ja, unser Christsein ist ja auch sehr westlich geprägt, sehr eigen geprägt. Eben, ich leiste und ich bekomme. Und ich leiste mehr und ich bekomme mehr. Und ich leiste noch mehr und ich bekomme noch mehr. Und irgendwann oder irgendwie spüren wir manchmal plötzlich, wenn etwas in unser Leben so hineinbricht, hineinschlägt, dass das gar nicht so gut aufgeht, diese Rechnung. Eher so ein bisschen auf der Pflichtseite oder eher auf der beschenkten Seite. Die einen Flyer haben, können das unten mal auf die unterste Frage mal anschauen. Wer keinen Flyer hat, einen habe ich noch. Ja, was bist du mehr? Bist du eher ein Mensch, der aus dem Minus lebt und immer denkt, ich muss aber eigentlich sollte ich und es wäre gut, wenn ich noch mehr würde? Oder bist du ein Mensch, der beschenkt ist? Und der Unterschied zwischen diesen zwei Haltungen ist so extrem krass, weil aus dem Minus kommt man auch mit so viel leisten, wie man will, gar nicht heraus. Man kann immer mehr tun. Man kann immer mehr dienen, man kann mehr geben, man kann mehr helfen, man kann sich mehr investieren. Wenn man auf der Plusseite ist, dann ist das gar keine Frage. Dann ist nicht die Frage, muss ich mehr machen, sondern nur, Herr, was willst du, dass ich tue? Es ist so gut, von dir getragen zu werden, auf deinen Schultern, da ist mir wohl. Ich muss nicht selbst gehen, ich muss mich nicht abmühen, ich muss mich nicht abracken. Es ist gut, von Gott getragen zu werden. Und dann ist man genau dort, wo man hingehört. Nämlich dort, wo einem Gott haben will. Wenn der Geist treibt, und darum habe ich dieses Bild dieses Kindes auf den Schultern genommen. Oder wenn der Geist treibt, dann sind wir genau dort, wo Gott uns haben will. Und wir haben genau die Kraft, die wir brauchen, um das zu tun. Denn wir müssen uns nicht abmühen mit selber gehen und uns selber kämpfen. Kinder. Und das ist das Wunderbare, wenn man ein Kind ist. Kinder schreien und sie dürfen schreien. Hoffentlich nicht zu viel, die Kleinen. Ist für die Eltern manchmal ein bisschen stressig, aber Kinder schreien. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. Ihr dürft das gerne auch dazwischen rufen. Früher habe ich so dieses Bild vor Augen, dass das Kind auf die Welt kommt und es schreit, damit die Lunge sich öffnet. Und wenn es nicht schreit, dann macht man, dass es schreit. Ich glaube, das macht man heute nicht mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müssten die Fachleute ran. Auf jeden Fall geht es ja darum, dass die Lunge sich öffnet, oder? Und dann kommt Sauerstoff rein und es fängt an zu funktionieren. Kinder schreien. Es ist gut und richtig. Es ist ein Ausdruck davon, dass sie leben. Wenn unsere Enkel manchmal schreien, haben wir auch schon gesagt, es ist super, das gibt gute, kraftvolle Stimmen später für den Lobgesang Gottes. Ja, Kinder schreien und es muss so sein. Und das Erste, was ein Mensch macht, der zum lebendigen Gott kommt, er schreit zu Gott. Es ist ein Ausdruck des Lebens, des Geistes in dir, dass du schreist, dass du zu Gott rufst. Ein Beispiel dazu, vielleicht kennt ihr, oder ich nehme an, ihr kennt die Geschichte vom Apostel Paulus, als er auf dem Weg ist und dann zu Boden stürzt. Und dann geht er nach Damaskus und dort wartet er und er wartet, bis ein anderer kommt. Und dieser andere, Hananias, der will eigentlich nicht. Und dann sagt ihm Gott durch seinen Geist etwas, das ihn überzeugt. Wisst ihr, was Hananias ihm sagt? Was Gott dem Hananias sagt durch seinen Geist? Ich nehme an, ihr kennt die Geschichte so ein bisschen. Er sagt, siehe, er betet. Und dann ist er überzeugt. Dann geht Hananias. Es ist Ausdruck des geistlichen Lebens, dass ein Mensch anfängt zu beten. Und zwar, und das ist das Spannende bei Paulus, oder? Er hat ja vorhin auch schon gebetet. Aber jetzt betet er in einer anderen Art und Weise, vermutlich in dieser Art und Weise, dass er wirklich Hilfe braucht. Keine formalistischen Gebete, nicht etwas heruntergerasselt, sondern einfach Gott, hilf. Jesus, hilf. Erbarme dich meiner. Alles so einfache, simple Gebete, die aus der Tiefe des Herzens kommen. Oder da muss man nicht 1000 Worte machen oder 100, sondern kann man auch sagen, Jesus, Jesus. Siehe, er betet. Ich weiß nicht, ob dieses kleine Kind hier etwas kaufen will, wenn er hier so genau prüft, ob es genug Baumwolle oder ob alles nur Polyester ist. Vielleicht kennt ihr die Werbung, ich habe sie gesucht, aber nicht gefunden, diese Werbung, wo ein Baby aus dem Laufgitter heraussteigt und dann geht es einkaufen. Ich weiß gar nicht, ist das Coop oder ist das Migros? Denner! Ah, da konnte ich noch lange beim Migros suchen. Das ist das Problem, Denner. Ich kann euch sagen, diese Werbung geht mir sowas dann auf den Keks. Ich finde das völlig blöde, absurde Werbungen. Wenn man Babys dann animiert, also animiert, das ist ja eine künstliche Animation am Computer, um solche Dinge zu tun. Denn sie können es nicht. Und in einem gewissen Alter sind Babys zu 100% abhängig von dem, was ihre Eltern ihnen geben. Und wenn sie ein bisschen älter sind, können sie auch den Kühlschrank noch nicht selber aufmachen, weil er zu fest Ansaugdruck hat oder wie sagt man dem. Es geht einfach nicht. Kinder haben es nötig, dass man zu ihnen schaut. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann will ich dir sagen, Gott will zu dir schauen. Er will zu dir schauen. Du musst nicht alles selber machen oder erkämpfen oder erarbeiten. Du kannst es auch gar nicht. Kinder schreien manchmal einfach, weil sie es nötig haben. Einfach, weil sie es brauchen. Weil ein Kleinkind nicht sagen kann, ich habe Hunger, schreit es einfach, bis es zu essen kriegt. Ist nicht wunderbar? Wie wäre das, wenn es für uns genauso selbstverständlich wäre, dass wenn wir eine geistliche Not haben, dass wir einfach zu Gott schreien, bis die Not endet? Oder bis wir nicht mehr schreien können? Habt ihr schon mal ein Kind so richtig durchschreien hören? Die haben ja Wahnsinnsenergie. Ja, aber sie brauchen es. Es ist wirklich, wirklich wichtig für sie. Nicht nur ein bisschen, ja, wenn es jetzt einen Snack gibt, ist es gut und sonst warte ich halt aufs Nachtessen. Nein, das geht bei einem Kleinkind nicht. Wir haben es nötig und Kinder, die es nötig haben, die kommen zu Gott und rufen ihn an und beten. Und wenn wir es nicht nötig haben, dann beten wir nicht. Dann gehen wir halt selber einkaufen. Kinder schreien, wenn sie zornig sind. Kinder schreien auch, wenn ihnen was weh tut. Ach, was haben unsere Enkel in den letzten 4 Tagen wieder für Wunden gehabt, überall. Ich weiß gar nicht, wie man sich überall so wundschlagen kann immer. Und sie schreien, wenn man zu weit weg ist. Und da schreien manchmal auch die Eltern, wenn die Kinder zu weit weg sind. Kinder schreien und es ist normal. Christen beten. Sie beten, wenn sie es nötig haben. Sie beten, wenn sie zornig sind. Sie beten, wenn sie einen Schmerz verspüren, ein Leid verspüren. Sie beten, wenn sie denken, Gott, wo bist du? Herr, warum stehst du so ferne? Herr, warum verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wir beten, weil wir nichts anderes wissen, das unsere geistliche Not lindert, unser Herz tröstet, uns Kraft gibt, als diesen einen Gott, unseren Vater im Himmel, der sich in Jesus offenbart hat. Der Geist ist den Kindern gegeben, die ihn wollen. Oder man könnte auch sagen, der Geist macht uns zu Kindern, aber das ist manchmal immer ein bisschen schwierig. Was ist genau zuerst? Vielleicht sollte man das gar nicht so auseinandernehmen. Was aber deutlich ist, in dem Moment, in dem der Geist uns trifft, trifft er nicht unseren Verstand, sondern er trifft unser Herz. Wir sollen das Herz Gott öffnen. Wir sollen mit Herz Gott nachfolgen. Und das ist für uns westlichen Menschen ein bisschen schwierig zu verstehen, weil das Herz ist ja diese Pumpe, das ist der Muskel. Was läuft denn hier genau? Und in der Bibel wird das Herz immer dann verwendet, wenn es um unsere Gefühle geht, wenn es um unsere Entscheidungen geht. Im Herz wird der Willen geformt, der nachher im Kopf rechtfertigt wird. Vielleicht habt ihr es auch schon bemerkt, oder? Manchmal trifft man eine Entscheidung und dann fragt jemand, ja warum? Und dann fängt man an überlegen, warum man es eigentlich so macht. Aber viele Entscheidungen, wir sagen das dann auch, wir haben aus dem Bauch heraus entschieden, oder? Viele Entscheidungen, die laufen nicht in unserem Hirn ab. Die sind nicht so rational, wie wir manchmal denken. Sondern die passieren einfach und am Schluss versuchen wir eine rationale Erklärung für unser Verhalten zu finden. Was uns auch gelingt oftmals. Auf jeden Fall denen, die sich geübt haben darin. Der Geist kommt in dein Herz, wenn du das willst. Und die ersten Jünger, die waren zwischen Auffahrt, also zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, waren die zusammen, haben nur das eine gebetet. Ja, sie haben noch ein paar andere Dinge gemacht, aber sie haben vor allem auf das gewartet, dass Gott ihr Leben erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist die Verheißung. Und wenn man Pfingsten dann anschaut, ich habe darüber auch schon gepredigt, dann merkt man, es ist ein Unterschied, ob vor Pfingsten oder nach Pfingsten. Es ist nicht einfach so, dass die Leute gegangen sind und dann kam der Geist Gottes und dann sind sie weitergelaufen und haben sie gefragt, hat sich etwas verändert? Ja, ich habe jetzt den Heiligen Geist empfangen. Ja, warum weißt du das? Ja, es steht hier in der Schrift, wenn man richtig glaubt, hat man den Geist empfangen. Wisst ihr, das ist für mich so dieses mechanische Christsein, oder? Auch ein bisschen dieses Christsein, wo man einfach denkt, ja, wenn ich alles richtig mache, funktioniert es schon. Was nicht per se nur schlecht ist. Aber wenn der Geist Gottes kommt, dann wirkt er etwas in uns. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich tue es gerne nochmals euch auch zeigen. Im Glaubensbekenntnis geht es im dritten Teil um den Heiligen Geist. Erster Teil ist Gott, Gott allmächtig und Vater und so weiter. Dann zweiter Teil Jesus, sein ganzer Lebensweg. Kann man immer sagen, geht mich eigentlich gar nichts an. Und dann kommt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist geht uns etwas an, denn der Geist Gottes schafft Kirche. Das heißt, dass man als Christenheit sich versammelt und Gott anbetet und ehrt, das macht der Heilige Geist. Dass du heute da bist, kann sein, weil deine Eltern dich gezwungen haben, kann auch sein, weil du wahnsinnig pflichtbewusst bist. Ich hoffe aber, dass du irgendwann dazu kommst, dass du merkst, der Geist Gottes zieht dich in die Gemeinschaft und schafft im Zusammenkommen eine Gemeinschaft der Heiligen. Das schaffen wir nicht dadurch, dass wir die gleichen Lieder singen, sondern dadurch, dass wir den gleichen Herrn anbeten. Das ist das Entscheidende. Der Heilige Geist spricht dir in dein Leben, in dein Herz hinein zu, dass deine Sünden vergeben sind. Dass du dir keine Sorgen mehr musst machen um deine Vergangenheit und auch um die Zukunft, Gott auch nicht. Der Heilige Geist weckt in dir diesen Glauben, dass du mit Christus auferstanden bist und lebst. Er schafft dieses Leben in dir, dieses Leben, das ewig ist. Ohne Heiligen Geist fehlt uns schlicht alles, was das Christsein cool macht. Findet ihr nicht auch? Gut, vielleicht denken die einen, ja, auf Gemeinschaft könnte ich verzichten. Aber das ist das, was der Geist wirkt in dir drin. Und dann kommt noch was dazu. Der Heilige Geist, so heißt es hier im Text, weil ihr Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der Geist ruft in dir. Also wenn du darüber nachdenkst, wie soll ich beten, was soll ich beten und so weiter, lass doch den Geist machen. Ich habe letztes Mal gesagt, der Geist stöhnt manchmal einfach nur und das ist auch okay so. Der Geist ist aber auch der Geist, der uns den Vater anrufen lässt. Ich habe mal nachgeschaut, ich würde behaupten, an den meisten Stellen, in denen Jesus betet, betet er zum Vater. Er betet den Vater an. Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Vater, wenn es sein darf, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, lehrt er seine Jünger. Der Heilige Geist lehrt uns zu beten, wie Jesus betet, in diesem Vertrauen, dass der Vater hier ist und uns hört. Und dieser Ausdruck, aber lieber Vater, ist wie eine Doppelung, denn aber allein ist schon dieser zärtliche, vertrauensvolle Ausdruck eines Kindes, den den Vater anruft und dann noch lieber Vater. Nicht strenger Vater, nicht fordernder Vater, nicht reinschlagender Vater, sondern lieber Vater ist ein Ausdruck unserer Beziehung, die wir zu Gott haben. Und es ist auch ein Ausdruck der Vertrautheit. Dieses Wissen, in Gottes Hand kann mir nichts passieren. Er drückt nicht zu fest zu. Er quetscht mein Leben nicht aus. Er ist nicht der, der fordernd hier steht und sagt, du musst, du sollst, es wäre gut, wenn du und überhaupt, sondern er ist der, der sagt, du bist in meiner Hand geborgen und geschützt. Das ist unser Vater. Und ich sage es schon, habe es schon ein paar Mal erwähnt, ich sage es gern wieder, der Vater im Himmel ist nicht dein Vater, wie du ihn hier auf der Erde erlebt hast. Das kann manchmal ein schreckliches Zerrbild von Vater sein. Der Vater im Himmel ist der Vater, der Grundtyp des Vaters ist, an dem jede Vaterschaft, jedes Vatersein sich orientieren soll. Und hoffentlich auch immer mehr orientiert. Ich komme zum Schluss. Ich habe euch das hier gezeigt, was eben zu unterst auf dem Flyer ist. Und hier auf dieser Skala könntest du mal überlegen, wo bist du? Eher so ein bisschen geprägt von der Liebe Gottes, das wäre diese Seite, oder eher geprägt vom Gehorsam. Oder vielleicht schön langweilig schweizerisch in der Mitte. Das sind die, die sich nicht entscheiden können, denken, dann mache ich mal in der Mitte, dann mache ich nichts falsch. Wenn du so denkst, bist du schon ein bisschen hier rüber gerutscht. Denn Kinder denken nicht, mache ich was falsch. Kinder wissen, ich bin geliebt, komme was wolle, ich bin angenommen, ich gehöre dazu, ich gehöre zur Familie. Ich muss mir nicht einen Platz erkämpfen, sondern ich habe einen Platz am Tisch Gottes. Ich gehöre dort dazu. Und wenn wir nachher Abendmahl miteinander feiern, dann sollt ihr spüren und begreifen und merken, ja, ihr habt einen Platz am Tisch Gottes. Ihr dürft dabei sein. Christ sein heißt Kind sein. Kind sein heißt zu Gott schreien. Nicht als ein Zwang, oh, jetzt muss man auch noch beten. Jetzt gehe ich nach Hause und denke, jetzt hat der Pfarrer noch gesagt, ich muss beten. Sondern einfach, du hast eine Not, mach daraus ein Gebet. Du hast deine Freude, sag Gott danke dafür. Du freust dich darüber, dass das Wetter schön ist. Halt die Hände hoch und sag, hast gut gemacht, Vater. Ganz einfach. Das heißt beten. Ich hoffe schwer. Ich sehne mich danach, dass jeder von euch, der heute hier ist, diese Erfahrung machen kann, dass der Geist Gottes ihn treibt im Gebet. Die Worte, aber lieber Vater, die Worte des Vertrauens, des Glaubens, dass sie Raum finden in dir. Und du nicht mehr denkst, was muss ich machen, damit ich es recht mache, sondern du weißt, ich bin angenommen und geliebt. Ich bin Kind. Ich muss nicht leisten, ich darf schreien. Und manchmal schreien die Kinder auch wegen Blödsinn. Dann sagen wir, hör mal auf. Und das sagt vielleicht Gott auch mal, hör mal auf, ich habe dir doch schon lange gegeben, schau doch mal, was du hast. Der Herr möge seinen Geist auf euch so neu legen und euch so neu erfüllen, dass dieses Rufen aus euren Herzen zu Gott emporsteigt. Amen.